Wir sind froh, jetzt wollen wir anfangen mit unserem Thema, wir sind froh, dass uns Jesus Klarheit gibt, dadurch, dass er dem Johannes in einer ganz dunklen Stunde der ersten Christenheit den Durchblick durch die Weltgeschichte gegeben hat. Das ist unsere Spannung, was kommt 2023 auf uns zu? Und dann müssen wir wissen, dämonische Mächte sind losgebunden. Antichristliche Herrschaften wirken gegen Jesus. So wie wir es erlebt haben im Hitlerreich, es erlebt haben im Stalinismus, im Kommunismus, wo Christen verfolgt werden, wo Kirchen geschlossen werden in China. Ihr werdet in diesen kommenden Jahren ganz stark das Wirken der antichristlichen Mächte spüren, die nur Jesus hassen. Wird auf vielfältige Weise spüren, und das hat uns da schon Jesus durch diese Geschichte des Johannes gezeigt. Und trotzdem wird es eine Jesusgemeinde geben im Widerstand, im treuen Bekennen. Und das hilft uns, dass wir nicht alte Zeiten verklären. Das christliche Abendland kommt nie mehr zurück. Und schon in der Urchristenheit war die Gemeinde Jesu umkämpft, und ihr müsst suchen, wo ihr die Jesusgemeinde findet. Und da helfen uns diese Sendschreiben der Offenbarung. Und ich lese heute das Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Das ist ganz wichtig, die Gültigkeit dessen, was Jesus da sagt, ist absolut wahr. Und ihr könnt das erleben, mit offenen Augen sehen. Der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Es ist immer gut, dass Jesus alles sieht und alles weiß, was wir tun, auch mit aufrichtigem Herzen. Es ist nicht vergebens, was in seinem Namen getan wird. Macht uns Mut und Freude, die Dienste wacker anzupacken. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen, auch in einer antichristlichen Welt. Und niemand kann sie zuschließen, keine Teufelsmacht. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans. Das ist ja ganz furchtbar, dass gerade die Gottesfürchtigen gegen die Jesusgemeinde kämpfen. Ganz furchtbar. Aber dann kommt es dazu, dass einige dieser Verfolger zum Glauben an Jesus kommen. Ich werde schicken einige aus der Synagoge Satans, ein ganz hartes Wort, Synagoge Satans. Die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr seid ja alle missionarisch aktiv, das ist auch das Schöne. Wir können ja nicht schweigen. Wenn wir die Menschen sehen mit ihren Nöten, mit ihren Bedrängnissen, ist ja gar nicht vorstellbar, wie Menschen überhaupt leben, wenn sie nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Und wenn sie keinen Heiland haben, sie haben doch genauso die Erkenntnis ihrer Sünden und Versäumnisse ihres Lebens. Sie haben niemanden, der das bewältigt. Aber ihr habt gemerkt, wie schwierig es ist, anderen von Jesus zu sagen. Meist ist das so, dass wir feige sind und keinen Mut haben. Und dann schweigen wir. Weil uns das leid tut, weil wir abblitzen. Schon gestern in Friedrichshafen, wir saßen auf einer Bank. Es war ganz nett. Die Frau hat von sich aus angefangen, da gab es viele Berührungspunkte zum Reden, und dann erzählt sie, wie ihr Mann vor 2 Jahren gestorben ist. Was für uns plötzlich wichtig, dass wir, wollen wir sagen, aber es gibt in Jesus eine Hoffnung. Was kam, wie es bei der Frau ankam. Aber sollte mehr Mut haben. Plus musst du immer wieder erfahren, du kommst nie durch. Bei den Klassenkameraden nicht, bei den Mitstudenten nicht, bei Nachbarn nicht, sogar bei Familienmitgliedern nicht. Die lachen über dich, die spotten, die lästern. Wie kommt man denn durch? Manche meinen, da muss man ganz andere Künste haben, da braucht man ein Geschick, da muss man eine bessere Art haben, dass man überzeugend wirken kann. Manche meinen auch, das hänge mit unserem Äußeren ab, ob wir große Sportsleute sind, ob wir dem anderen imponieren. Weißt du, es steht schon im Johannes-Evangelium, dass die Menschen sich sperren gegen das Kommen von Jesus. Sie wollen keinen Erlöser haben. Sie brauchen, ich brauche keinen Erlöser. So wie ich bin, bin ich gut. Lügen sie sich an. Und ich brauche keinen Heiland. Und sie sperren sich und sie halten die Türe zu. So steht es am Anfang des Johannes-Evangeliums. Wir wollen nicht, dass Jesus eindringt in unsere Welt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist ganz große Tragik. Wie ist denn das je geschehen, auch in der Geschichte der Mission, der Evangelisation, dass Menschen überhaupt zum Glauben kamen? Paulus sagt das mal in Epheser 1, das gefällt mir so, die Stelle. Er erleuchtet die Augen unseres Herzens. Wir brauchen eine Erleuchtung, ein Licht. Mit unserem normalen Verstand können wir Jesus nicht erkennen. Wir brauchen eine Erleuchtung und die bringt der Heilige Geist. Und hier sagt Jesus, dass er den Schlüssel hat zum Herzen der Menschen. Jesus hat den Schlüssel. Und das ist der Grund, warum wir fröhlich evangelisieren können. Und wir brauchen auch gar nicht sehen, ob da etwas herauskommt und ob es Erfolg gibt. Er hat den Schlüssel. Finde ich ganz toll. Jesus hat den Schlüssel selbst zu Menschen, die heute über Jesus lästern. Jesus hat den Schlüssel, er hat Zugang und er kann das machen. Und darum ist es ganz entscheidend, wenn wir irgendwelche Aktionen machen, dass Jesus die Herzen aufschließt und dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. In unserer Zeit ist ja eine ganz verbreitete Anschauung die Machbarkeit aller Dinge. Wir können alles. Ist ja ganz toll, wie heute viele Leute in unserem Volk bis hinein in unser Parlament sagen, ich brauche keinen Gott, wir machen das alles, wir schaffen eine neue Welt. Auf dem Höhepunkt der Studentenunruhen, ich war damals, war vor vielen Jahren, in den 68er Jahren, da war der Studentenführer, der Rudi Dutschke, und der hat gesagt, wir können eine neue Welt schaffen, wie es noch nie gegeben hat. Wir müssen das bloß wollen mit unserem Kopf. Da war ein Interview mit Günter Gauss, damals Beauftragter der Bundesregierung in Ost-Berlin, und da hat den Rudi Dutschke gefragt und er hat gesagt, ja, Sie wissen doch eigentlich etwas, auch Sie waren doch in der jungen Gemeinde bei den Christen, Sie wissen doch was von der Sünde. Er hat gesagt, nein, ich habe bei den jungen Christen in der DDR gelernt, dass der Mensch so, wie er ist, gut ist und alles kann. Das ist der Wahn heute, völliger Unsinn. Als ob wir alles könnten, die Machbarkeit, yes, we can, wir machen das, wir müssen es was wollen und anpacken. Und da kommt so unheimlich viel Leid her. Das meiste der gegenwärtigen Probleme, die wir haben, auch in unserer Gesellschaft und Politik, in der Energiekrise, wo haben sie Menschen gemacht, selber gemacht, Gas abgestellt, auf Energie verzichtet, meint, man kann das Klima stoppen, weiß gar nicht, ob man das Klima stoppen kann. Aber die Sprüche sind da, wir machen das, wir schaffen eine neue Welt. Und da ist so wunderbar, dass Jesus in seiner Gemeinde den Schlüssel hat. Und er macht mit dem Schlüssel Herzen auf. Und das darfst du erleben, ganz wunderbar, auf dein Gebet hin, dass das Herz sich von ablehnenden Menschen öffnet. In Afrika, da gibt es ein Buch, Der Mann mit dem Schlüssel. Denn in Afrika ist das ein Problem, dass in kniffligen Situationen der Mann mit dem Schlüssel nicht da ist. Das ist die Frau eines deutschen Missionars von der deutschen Missionsgemeinschaft in der Klinik von Addis Abeba gestorben, weil der Mann mit dem Schlüssel nicht da war. Man kam mit den Medikamenten nicht dran. Und wie er kam, war die Frau tot. Wenn der Mann mit dem Schlüssel fehlt, ist in der Gemeinde Jesu noch viel schlimmer. Wenn Jesus nicht da ist, der aufschließt, und dann heißt hier, niemand kann zuschließen. Dafür wollen wir in diesen Tagen wieder beten, dass Jesus dieses Wunder vollbringt und Aufbrüche schenkt, dass Menschen Jesus entdecken. Es gibt ja viele Programme, wie man heute Gemeinde erwecken kann und wie man beleben kann. Da heißt immer, wir müssen das professionell machen. Aber professionell heißt immer teuer. Wahnsinnig teuer. Professionell ist immer teuer. Profimäßig. Aber wenn der Mann mit dem Schlüssel fehlt, dann genügt auch das Teure nicht. Und darum waren wir es immer erstaunlich. Ich war ja immer mit der Basis in kleinen Gemeinden und habe erlebt, die tollste Sache ist der schlichteste Bibelkreis und Jesus schließt die Herzen auf. Junge Menschen, die kommen und merken, Jesus ist der Einzige, der meine Lebensprobleme lösen kann. Und der ist da und hilft mir und ich darf das erleben. Und darum ist das ganz wichtig, Jesus zu erkennen. Das ist die wichtigste Sache. In unseren traditionellen Gemeinden, Freikirchen, Landeskirchen, egal wo ihr seid, Gemeinschaften, ist mir immer wieder erschütternd, dass oft Jesus gar in der Mitte steht. Das Wichtigste, was Menschen erkennen müssen, ist, wie Jesus ihr Leben heilt. Wie Jesus der Einzige ist, der Frieden geben kann. Jesus der Einzige ist, der das Leben erneuern kann. Und alle unsere Aktionen gehen oft haarscharf daran vorbei. Und haben das gar nicht mehr im Blick. Das Wichtigste, und dann der Gemeinde von Philadelphia, ist das so schön, dass Jesus sagt, ich bin der Wahrhaftige und der den Schlüssel Davids hat und ich kann zuschließen und ich kann aufschließen. Was wir heute ganz nötig brauchen, wir brauchen nicht neue Gefühle, wir brauchen nicht neue Begeisterung, wir brauchen neu den Blick auf Jesus. So wie es damals die Jünger gehabt haben auf dem Berg der Verklärung, und plötzlich haben sie gesehen, Jesus ist der Unaussprechliche von des Vaters Thron, der vom Himmel kommt, der Vollkommene, der Heiland, der Retter, der Erlöser. Und dann wussten sie, wir sind erlösungsbedürftig, den brauchen wir. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Es ist immer so schön, wenn auf Versammlungen das so ist, dass wir sagen, und das habe ich gewünscht, auch für diese Tage, die wir hier miteinander im Bodenseehof haben, dass wir am Ende niemanden mehr sehen als Jesus allein. Und dann nur noch wissen, er geht mit uns. Und er hat den Schlüssel. Und er sendet uns in diese Welt. Und darum wird es auch in einer antichristlichen Welt, mag die Verfolgung der Christen sein, wie hoch sie will, aber Jesus schenkt lebendige Gemeinde, senkrecht von oben. In der Kraft des Heiligen Geistes werden Menschen erweckt. Und das ist so schön, wenn man den Tisch auch gehört hat, wo ihr zum Glauben gekommen seid, wie Gottes Geist wirkt. Manche, die aus ganz gottlosen Familien kommen, gar kein Bezug da war. Und dann hat Gott sie gezogen, herrlich. Und darum dürfen wir mutig sein und wirken, ob wir tätig sind im Ausland oder im Inland. Wir wollen für Jesus Zeugen sein und wissen, Jesus, du kannst das allein machen. Das sind nicht meine Worte, ich kann das nicht. Aber du kannst das. Aber ich will treu ein Zeuge sein von dir. Und das ist ein ganz großes Wunder. Das ist mein erster Punkt, ein Wunder. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, spricht eigentlich alles in unserem Leben dagegen. Wir sind so stolze Ich-Leute und sagen, ich kann alles und wir wehren uns dagegen auch. Ich bin doch nicht schlecht, ich kann doch alles. Da ist bei Jesus, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das Furchtbare ist in dieser Welt, wir leben im Todesschatten. Sehr interessant, bei alten Leuten darfst du nie über den Tod reden. Im Altenheim, eine Stuttgarter Presbyterin hat da im Kirchengemeinderat gesagt, im Altenheim darf kein Lied mehr, auch kein Volkslied mehr gesungen werden, wo irgendwann den Tod erinnert wird. Stimmt. Ich war da und habe eine Frau besucht aus unserer Gemeinde, treue, gläubige Frau, wieder in weit über 80, schwer, halbseitig gelähmt. Und wir saßen dann im Wohnraum, da saßen einige zusammen. Und ich sage dann zu ihr, Frau Müller, vielleicht dürfen Sie bald heimgehen. Und erscheint eine Frau jenseits, andere Seite vom Tisch. Das dürfen Sie aber nicht sagen. Sag, was darf ich nicht sagen? Dass man heimgehen kann. Da frage ich, wie alt sind Sie? Sie sagte, 97. Das Thema des Todes darf man in dieser Welt nicht ansprechen, wenn die Leute keine Hoffnung haben. Das große Fiasko, der Absturz in den Abgrund. Unsere ganze Welt liegt im Todesschatten. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen, auf der Intensivstation liegen und nicht wissen, was kommt. Das kann es Ihnen doch sagen, dass er auch nur begrenzte Möglichkeiten hat, bei den meisten Krankheiten zu helfen und dann nur auf kurze Zeit einen Aufschub. Aber interessant, es hat mich immer interessiert in der Jugendarbeit, das Thema des Todes ist das interessanteste Thema im Jugendkreis. 14, 15 Jahre, was kommt dann? Und dann Ihnen zu erzählen, ich habe ein Büchlein geschrieben, zum Leben hindurchgedrungen, lauter Zeugnisse von Menschen, die am Rand des Todes standen. Das waren Leute, die im Widerstand gegen Hitler tätig waren. Das waren Missionsleute, die in China im Boxeraufstand umgekommen sind und letzten Nachrichten geschrieben haben. Dass es da ein Leben gibt, eine Hoffnung, eine Gewissheit, ohne Angst. dass da Leute sagen, junge Familienväter, ich habe keine Angst, ich weiß, ich werde bei Jesus sein. Und dass Jesus nicht nur die Schlüssel der Hölle des Todes hat, doch, dass er ihn durchführt, das ist ja etwas ganz Furchtbares. Ich fasse doch gern die Hand meiner Frau und im Sterben muss ich sie loslassen. Es gibt gar nichts, was ich behalten kann an Sicherheiten dieser Welt, aber Jesus lässt nicht los. Seine Hand hält mich, auch wenn meine Glaubenshand zittert, hält er sie ganz, ganz fest. Und es ist ganz wunderbar, dass er Gewissheit schenkt, absolute Gewissheit. Es hat mich immer beeindruckt, mit der Bekehrung, mit dem Ja zu Jesus, schenkt der Herr Jesus die Gewissheit, das hat er versprochen. In dem Kapitel vom guten Hirten, Johannes 10, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, es hängt zusammen im Hören des Wortes. Und je mehr du das Wort der Bibel liest, gibt er dir Gewissheit, niemand, nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Nichts, auch der Teufel nicht. Auch die Todesmacht nicht, ich bin geborgen, habe den Frieden. Und Jesus hat diesen Schlüssel der Hölle und des Todes. Darum ist es so wichtig, dass wir von Jesus reden. Ich habe ja viele Beerdigungen gehalten und ich weiß nicht, das waren ja ein hoher Prozentsatz ungläubige Leute, so wie das in der Volkskirche ist, in unseren Kirchenbezirken. Und wie macht man denn das? Ich habe das sehr gern getan. Auch Leute, die aus der Kirche ausgetreten waren, die oft in ihrer Not gesagt haben, können sie ein Wort sagen, ja. Und was sagst du? Ich kann nicht über andere Menschen ein Urteil abgeben. Dazu bin ich doch nicht da. Was kannst du sagen? Ich bin immer hingegangen und habe gesagt, wissen Sie, wenn ich hier vorne stehe, überfällt mich die Todesangst, neben einem Sarg zu stehen. Aber ich will Ihnen erzählen, was mir einzig Mut gibt. Und dann hat er von Jesus erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Und was mich immer beeindruckt hat, die gottlosen Leute waren am meisten beeindruckt, weil sie das noch nie gehört haben. Wir brauchen nicht etwas Verlogenes, aber ich kann einem Menschen auch nicht sagen, du kommst in die Hölle. Wer bin ich denn? Ich bin doch nicht der Richter. Aber ich kann nur Menschen sagen, die Angst, die du spürst, die spüre ich auch vor der Todesmacht. Das ist schrecklich, wenn das ganze Leben zertrümmert wird. Aber es gibt eine Gewissheit, dass Jesus der Sieger ist. Und das ist so schön in der Offenbarung, dass über allen Schrecken der Zukunft, die kommen mögen, über die Kriege und Kriegsgeschrei, Hunger und Teuerung und alles, Jesus lebt, er ist auferstanden, er wirkt, er führt seine Gemeinde und er gibt dir Frieden und Gewissheit. Auch in den dunkelsten Tagen führt er dich durch und wo er ist, da ist Licht, da ist ganz hell, da kannst du fröhlich gehen und das ist wunderbar. Siehe, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das ist ja so groß, dass wir heute in einer Zeit leben, in der in der Weltmission so viel geschieht. Bei uns in Deutschland, in ganz Europa, ist ja ganz schlimm, in Belgien gibt es ja kaum Christen, gläubige Christen. In Frankreich hat nicht mal jeder zehnte Haushalt eine Bibel. Das sind wenigstens evangelisierte Länder liegen in Europa, im Unglauben Europas. Aber das in der ganzen Welt, in der hinduistischen Welt, buddhistischen Welt, China, überall der große Aufbruch, in der Islamwelt, dass Menschen Jesus erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein schlichtes Zeugnis gibst von Jesus. Du musst ja gar nichts erklären. Du musst mal sagen, ich habe in meinem Leben entdeckt, dass Jesus lebt und dass er mir Frieden gibt. Und ich kann fröhlich mein Leben auch im Schatten des Todes leben. Ich weiß, wohin ich gehe und was meine Zukunft ist. Und ich habe das erlebt, wie junge Leute, ganz plötzlich gestorben sind und im Angesicht des Todes gesagt haben, es geht zur Herrlichkeit. Wunderbar, dass Jesus ihnen den Frieden gegeben hat und diese Zuversicht. Und das wird der Gemeinde in Philadelphia gesagt, das ist so wichtig in dieser letzten bösen Zeit, dass du das tust, diesen Dienst machen. Und dieses, denn du hast eine kleine Kraft. Es ist ja immer verletzend, wenn Jesus das sagt, du hast eine kleine Kraft. Wir werden gern die großen Kraftmeier, die starken Haudegen, Superchristen, stark, mit großer Erfolgsliste, wir sind die Superleute. Aber das hat Gott nie gemacht. Bei Gott war es immer das Kennzeichen seiner Arbeit, dass er mit ganz schwachen Leuten gearbeitet hat. Wie der David gegen den Goliath loszog, wenn der hätte in einer Missionskommission vorher sich testen lassen müssen, hätte die Kommission gesagt, also David, alles in Ehren, du bist ein junger Mann, aber du kannst nicht gegen Goliath antreten. Was traust du dir eigentlich zu? Er hat eine kleine Kraft, er hat nur seine Hirtenschleuder genommen. Aber der David hat eins gewusst, er hat dem Goliath das entgegengerufen, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut. Und dann ist Goliath gefallen. Und das ist groß, dass das Reich Gottes immer von ganz schwachen Leuten gemacht wurde. Studier das mal. Die Anfänge des Bodenseehofs. Ärmlicher, schwächer, könnt ihr es euch kaum vorstellen. Und die Widerstände unüberwindlich. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass einmal so ein Werk draus wird. Das können wir an ganz vielen Orten beobachten. Bei Evangelisationen. Jakob Vetter, der erste Zeltmissionar war, der hat so furchtbares Lungenleiden gehabt. Der hat so schrecklich husten müssen. Damals gab es die wunderbaren Mikrofone noch nicht. Und dann waren die Störversuche damals so groß. Die haben mitten in der Versammlung gebrüllt und dagegen. Und der Jakob Vetter mit seinem schwachen, angeschlagenen Körper, den hat Gott gebraucht. Und ich habe euch erzählt von dem Ludwig Hofacker. 100 Predigten hat er mal gehalten. Hat so schwere Kopfschmerzen gehabt durch einen Unfall als Student in Tübingen. Er konnte gar nicht laut sprechen. Der hat jeden Tag Hilfe gebraucht, damit er überhaupt aufs Klo gehen konnte. Ein Einlauf. So schwach war der. Körperlich krank. Ihr könnt die Predigten lesen. Was ist da eigentlich Besonderes gewesen? Es waren biblische Predigten. Aber Jesus hat einen Schlüssel. Da sind sie damals gelaufen. Die Stuttgarter haben mit 3/4 der Bevölkerung eine Petition eingereicht, dass der Hofacker in der Leonhardskirche bleiben soll. Der Oberkirchenrat hat ihn nach bei Marbach hinausgeschrieben, Linkshausen versetzt. Und die Stuttgarter sind stundenlang gelaufen, um das Wort zu hören. Nur weil einer so klar das Bibelwort, nichts anderes als Bibelwort gepredigt hat. Und ich darf euch einfach Mut machen, macht eine Jugendarbeit nicht mit viel Alutria. Für mich war es immer wichtig, das Tollste ist der Jugendbibelkreis, wo wir keine Probleme diskutieren, sondern rauskriegen die Lesefrüchte. Was sagt denn uns Jesus? Was bedeutet das für uns? Wenn wir das austauschen, nachher noch in die Gebetsgemeinschaft, was da junge Leute zum Glauben gekommen sind und die gesagt haben, das ist was ganz anderes als die Atmosphäre, die ich bei mir im Betrieb als Lehrling habe. Da komme ich so gerne. Und dann wachsen, und da wurden belastbare Christen draus. Du hast eine kleine Kraft. Das ist nie schlimm. In der Mission waren das immer ganz kleine Leute. Einer der Größten war der Schuhflicker William Carey. Der hat später mehrere Ehrendoktoren bekommen. In Indien hat er eine Universität begründet. Und da hat einer der Diplomaten bei einem Abendempfang gesagt, stimmt das, dass Sie Schuhmacher waren? Das war nicht Schuhmacher, ich war Schuhflicker. Aber Jesus hat ihn beauftragt, er hat ein Herz gehabt, die Menschen zu erreichen. Und Jesus hat ihn benutzt. Als sein Zeuge, das ist interessant in der Missionsgeschichte, waren lauter unbedeutende Leute, nie von der Kirche unterstützt. Es waren immer nur kleine Missionskreise, Freunde, die das unterstützt haben. Und das ist bis heute so geblieben, in all den Teilen, die da tätig sind, kleine Kreise schließt sich an. Und mit der kleinen Kraft, dass wir wollen in unserer Stadt, in unserem Dorf was Großes machen. Was ist das Große? Wir wollen das Evangelium von Jesus verkünden. Und nicht zu den Problemen der Zeit reden, das ist unser Auftrag, Menschen brauchen Jesus. Und das ist das Wichtigste, zentral von Jesus zu reden. Als nach dem Tod von Wilhelm Busch seine Frau und Karl-Heinz Ehring, das war ein Mitarbeiter von ihm, das Buch Jesus, unser Schicksal herausgebracht haben. Ich war damals in einer Glaubenskonferenz in Mülheim, da hat die Witwe, seine Tante von mir, ich war der Patensohn von Wilhelm Busch, hat das Buch mir geschenkt und hat gesagt, der Verleger hat gesagt, das war damals der Schriftenmissionsverlag, das Buch wird die erste Auflage nicht überleben. Und ihr wisst, was das Buch Jesus, unser Schicksal, gewirkt hat. Wo ich hinkomme, der Leiter der Bibelschule in Prag gesagt, ich war fern von Gott und habe durch das Buch, wo von Jesus geredet wird. Wie klein und unscheinbar das auch sieht, das Wort von Jesus hat eine große Bedeutung. Nochmal, red nicht von Gott, das machen wir alle. Wir reden von Gott und sagen, Gott wird Ihnen helfen und so weiter. Was denkt der normale Mensch, wenn er Gott hört? Er denkt an Allah oder an Buddha oder an Feld, Wald und Wiesengott und irgendeinen allmächtigen Geist. Wir reden von Jesus, wo Gott sich offenbart hat, weil es um Sünde geht, um Vergebung, um Auferstehung, um neues Leben, um Bekehrung. Und der Name Jesus, man kriegt ihn so schlecht über die Lippen. Wir genieren uns am Jesus-Namen. Dabei ist das so klar, wenn wir uns zu Jesus klar bekennen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Seine Kraft Gottes, nicht meine Kraft. Eine Kraft, zu der sich Gott bekennt. Und das Wunderbare, dass auch in einer antichristlichen Zeit die Gemeinde lebt, so wie es hier der Gemeinde von Philadelphia versprochen wird. Dass Jesus lebt und dass ich das tun darf und verkünden darf. Und das ist so groß. Vor 60 Jahren hat der Generalsekretär des Weltkirchenrats in einer Zeitschrift, es war 1970, geschrieben, also 50 Jahre her, etwas über 50 Jahre, Philipp Potter, Mission is out, Mission ist vorbei. Das war damals vor über 50 Jahren das große Motto. Und das war in unserem Leben so, wo wir mit einigen Freunden gesagt haben, dann wollen wir aber was tun. Das stimmt doch gar nicht, die Mission ist nie vorbei, solange es ungläubige Menschen gibt. Und das war so herrlich, was wir erlebt haben, wie die Türen sich geöffnet haben, nicht unsere Türen, das konnten wir gar nicht, sondern wie der Herr uns die Türen geöffnet hat. Und das wirkte, was wir Hilfe für Brüder an die christlichen Fachkräfte, wie wir in der ganzen Welt tätig sein durften, erlebten, die großen Aufbrüche und Erweckungen in vielen Teilen der Welt. Ich weiß noch nicht, warum das immer so eine Skepsis ist. Mission ist nicht Entwicklungshilfe. Wir haben Entwicklungshelfer ausgesandt, aber nur Leute, die ein klares Jesuszeugnis hatten. Sonst brauchen wir keine Entwicklungshilfe als Christen. Wir müssen das den Leuten sagen. Wenn das Fass nicht einen Boden hat und wenn Menschen sich nicht bekehrt haben von der Finsternis zum Licht, können sie auch in der dritten Welt nicht helfen. Wir brauchen Leute, die auch mit ihren praktischen Fähigkeiten ein Jesuszeugnis haben, ob sie Krankenschwestern oder Ingenieure oder Professoren sind. Aber das ist das Wichtigste, dass Menschen befreit werden aus der Sündenmacht und den Klauen des Teufels und der Dunkelheit dieser Welt, von Korruption und Aberglauben, und dass sie befreit werden, damit Jesus was Neues aus ihrem Leben machen kann. Aber im Zentrum all unserer Arbeit, ob das Diakonie ist, ist das Jesuszeugnis. Und der erste Diakon, der Stephanus, was hat denn der gemacht? Essen auf Rädern, Kleiderverteilung, der hat die Kranken besucht und dort geholfen mit den Kranken. Nein, interessant, das hat er gemacht. Aber er wurde angeklagt wegen seines Jesuszeugnisses. Und er wurde gesteinigt wegen seines Jesuszeugnisses. Und das ist so tragisch, dass wir heute in vielen Christengemeinden haben wir lauter diakonische Dienste, aber das Jesuszeugnis fehlt. Im Kindergarten, in der Beratungsstelle, im Altenclub. Das Allerwichtigste, dass wir die Leute allein lassen und ihnen nicht von Jesus reden. Das brauchen wir. Er hat die Schlüssel. Und ihr werdet erleben, dass er sein Wort erfüllt und dass er das tut, auch in unseren Tagen. Wenn nur ein kleines wenig aus der Missionsgeschichte. Ein englischer Lord, der im Krimkrieg, es war damals, als die Krim von den Türken befreit wurde, dort in Russland gekämpft hat, und er hat immer noch gesagt, ich habe mit den Russen noch etwas zu machen. Er hat immer gesagt, dann muss ich das Evangelium von Jesus bringen. Hat viele Jahre darüber gebetet, wie er wieder in England war, auf seinem Landsitz. Und auf der Weltausstellung in Paris begegnete er einer russischen Großfürstin. Wie sie im Gespräch sich unterhalten, hört er, dass diese Frau sehr gebrochen ist, weil ein Kind gestorben ist. Er redet mit ihr, trinkt nicht weiter durch, aber die Frau sagt, kommen Sie doch zu uns nach Petersburg. Und er reist dorthin, obwohl in dieser Zeit seine Frau gestorben ist. Er macht diese Reise. Er war nur ein englischer Lord, gehörte zur Brüderbewegung, zur Versammlung. Und er war in den großen Salons in Petersburg der Adligen eingeladen und hat den großen Festmählern nur sein Testament rausgezogen, hat sich in die Säule gelehnt, Lord Redstock, und hat von Jesus erzählt. Weil Jesus ist. Und da gab es unter den orthodoxen Christen, diesem hohen Adelskreisen, eine Erweckung ohne Gleichen. Und in kürzester Zeit ist der russische Zar eingeschritten. Der konnte das nicht leiden, weil vor allem bei diesen Versammlungen die Adligen auch ihre Kutscher eingeladen haben. Und dann wurde in der Zeitung gewitzelt, ihr dürft nicht mehr in die Salons gehen, da stinkt es nach Pferdemist. Ja, weil die Standesunterschiede aufgehoben werden, wo das Jesus-Evangelium verkündigt wird. Und da hat man knien gebetet. Und eine Frau, die gläubig geworden war, die hätte so gern ihren Mann dazu gebracht. Es war einer der größten Grundbesitzer damals in Russland, Oberst Paschko. Der hat die Kupferminen im Ural besessen. Und dann hat sie einfach in ihren Salon den Lord Redstock eingeladen. Dann musste der Mann als guter Gastgeber kommen. An dem Abend hat er sich bekehrt. Und die wurden alle nach kurzer Zeit ausgewiesen vom russischen Zaren, weil er das nicht wollte, das Evangelium. Dass christliche Kirche ausweist, wenn einer von Jesus redet. Graf Bobrinsky, Graf Korff, die sind alle im Ausland gestorben. Das war damals 1870 eine ganz große Erweckung. Ganz wunderbar, aber das Jesus-Evangelium wird immer umkämpft, aber es siegt und es geht durch. Und das, was dann geworden ist, auch in den russischen Gemeinden, war alles die Saat, auch aus den Erweckungen in Südrussland. Es ist ganz wunderbar, wie das geschieht, wenn wir von Jesus reden und sein Wort bekennen. Noch ein kleines Beispiel, gerade von den südrussischen Gemeinden, weil uns das immer wieder beeindruckt, wie heute diese Gemeinden derer, die aus Russland übergesiedelt sind, so eine große Glaubenstiefe haben. Da war ein ganz liederlicher Vikar. Die Leute haben gesagt, es kann gar nicht gut gehen, wenn der ins Pfarramt geht. Schon als Student war er im Karzer der Universität eingesperrt, hat alle Schandtaten gemacht. Sein Vater war früh gestorben, man sagt, das hat ihm gefehlt. Der Vater, der ihn erzogen hat, Eduard Wüst, und er ist ins Vikariat gekommen nach Rietenau bei Backnang Und dann traf er auf die hanischen Stundenleute. Leute, die um die Bibel sich sammelten. Und er hat sich bekehrt. Ein liederlicher Mensch. Und sein Herz hat gebrannt für Jesus. Es ist ja immer so, die Leute, die von ganz außen kommen, die spüren das am allermeisten. Und dann war da einer, der war querschnittsgelähmt und hat gesagt, da machen wir auch eine Bibelstunde bei dem Haus. Aber der Oberkirchner hat gesagt, das geht doch nicht. Mal außerhalb der Kirche eine Versammlung macht, das ist ja schon Sekte. Und dann hat man den Eduard Wüst entlassen, besonders auch, weil er bei einem Pastor Müller in Winnen, das war einer der ersten Methodisten, die nach Deutschland als Missionare kamen, um unsere Kirche zu erwecken, hat er Jüngerschaftsunterricht genommen. Und das darf man ja nicht, Freikirchen, das geht ja gar nicht. Und der Eduard Wüst, ich habe toll in der Landesbibliothek die Zeitungen rausgesucht, wie Artikel geschrieben wurden gegen den Eduard Wüst, der Geld gesammelt hat für seine Arbeit, denn die Korntaler Brüdergemeinde hat gesagt, geh nach Südrussland ans Asowsche Meer. Da sind die Aussiedler aus Deutschland und die haben keinen Pastor und die sehnen sich nach einem gläubigen Mann. Und war 11 Jahre dort, der Eduard Wüsten, das ist ganz tolle, was da für eine Segensspur entstanden ist. Da sind ganze Erweckungen passiert, da sind Hausandachten gehalten worden, da wurden Hilfen organisiert für die Judendörfer und für die Tataren, für die muslimischen Tataren. Da war Leben da. Die Polizeiberichte sagen, ab da gab es keine Kriminalfälle mehr in den deutschen Dörfern, die dort waren. Und das Evangelium hat Heimstatt gefunden, wo Menschen von Jesus getrieben waren, weil Jesus aufschließt und das nie vergeblich ist, was er tut. Der Treue und Wahrhaftige tut auch in deinem Leben ganz viel, wenn du ihm vertraust, und auch 60 Jahre kommunistischer Diktatur haben das nicht zerstören können. Die Gemeinde von Philadelphia hat viel Geduld. Man braucht Geduld und warten. Warum denn? Wir würden stolz werden, was wir gemacht haben. Bei uns kommen die Leute zum Glauben. Nein, es ist immer ein Werk des Herrn. Und wir dürfen bloß dankbar sein, dass der Herr uns gebraucht in einem Dienst, in den wir hineingestellt wird. Mission und Verkündigung des Jesusnamens war zu allen Zeiten verhasst, auch schon in der urchristlichen Gemeinde. Aber die haben einfach, wenn sie waren im Waschplatz oder wenn sie beim Einkaufen waren, haben sie von Jesus geredet, was er ihnen bedeutet. Und das heißt Zeugnis geben. Wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, so will ich euch auch bekennen von meinem himmlischen Vater. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. In der heutigen Zeit ist das das wichtigste Kennzeichen. Treue Leute, die zur Bibel stehen. Denn die Bibel ist so wunderbar in allem, was sie sagt, verlässlich. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Jesu werden nicht vergehen. Und das ist so wichtig, dass wir uns an dieses Wort halten können. Ich kenne keine Stelle der Bibel, von der ich sagen könnte, sie ist nicht wahr. Was denn? Darf sich darauf verlassen, auch in den Zusagen, die Jesus dir gibt. Die große Gewissheit, die du hast in deinem Dienst, dass nichts vergeblich ist, was in dem Namen von Jesus gewirkt wurde. 1. Korinther 15. Es ist nichts vergeblich in dem Herrn. Kein Besuch, kein Zeugnis, auch wenn du keine Frucht siehst. Du darfst das wissen in deinem Dienst und du hast mein Wort bewahrt. Ganz furchtbar, dass Christen meinen, das Wort Gottes zerpflücken zu müssen. Streit dich nicht lange herum. Du weißt, wo dein Platz ist, geh dorthin, wo Menschen sind, die Jesus und sein Wort lieben. Denn das Wort von Jesus ist ein Licht auf unserem Wege, vielfach geläutert für unser Leben. Der Schatz, den wir haben, an dem wir uns auch im Glauben absolut halten können und dass wir dort sind und das Wort Gottes immer nur tiefer entdecken wollen. Wunderbar, auch eure Bibelschule hier am Bodenseehof, das ist wunderbar. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. War schlimm, dass der Petrus gemeint hat, als die Magd an dem Feuer im Hof des Hohepriesters ihm sagte, du gehörst auch zu Jesus. Nein, ich habe nichts zu tun mit diesen Menschen. Wir meinen manchmal, das sei ein Ausweg. Wir sind manchmal verblüfft, die Leute merken das viel früher, sagt, ja, ich diene meinem Herrn Jesus. Und wir sind die Menschen untertan, sondern wir dienen unserem Herrn Jesus. Und das ist unser Kennzeichen und das ist unser Auftrag, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ganz schlimm, dass so viele Christen den Namen Jesus überhaupt nicht kennen. Was er an Heil bringt, welche Freude, welcher Frieden, er ist der einzige Heil unseres Lebens. Das ist ja gerade in der Bundesregierung großer Streit entbrannt an dem Berliner Schloss, an der Inschrift, die oben wieder angebracht werden soll, wie es einst preußischen Könige oben stehen haben, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, darin wir selig werden. Die Kulturstaatsministerin vom Kanzleramt, Namen kennt ihr alle, hat gesagt, das sei der Herrschaftsanspruch der Preußen. Nein, die Demut, dass die Herrscher gewusst haben, wir sind doch nicht die Macher, wie heute die Regierung meint, sondern wir sind Leute, die vom Heil von Jesus abhängen. Wir brauchen den Heiland. Und da heißt dann weiter in dem Wort, dass alle Knie sich beugen, alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr sei. Jetzt wollten sie es überstrahlen, zuerst wollten sie den Spruch gar nicht mehr hinschreiben, obwohl man es historisch aufbaut. Und da haben sie eine Tafel angebracht, dass sich alle Institutionen des Humboldt-Forums von diesem Wort distanzieren. So gottlos sind wir geworden in unserem Land, weil die Leute nicht mehr wissen, dass Jesus das einzige Heil ist. Wo soll es denn sonst liegen? Es liegt doch nicht in Menschen und nicht in Politik und nicht in Parteien, wie sie auch heißen mögen, und neuen Programmen, sondern liegt allein in Jesus, der sündige Menschen rettet. Und das brauchen wir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist ein tolles Bekenntnis, dass Fürsten und Könige das als Motto geschrieben haben. Wir werden unsere Knie beugen vor dem Heiland Jesus. Und das ist ganz wichtig, dass heute die Gemeinde den Namen Jesus behält und ihn anbetet. In dieser gottlosen Zeit, in der wir leben. Wir werden das ertragen. Das dürfen Sie machen in Berlin, wie Sie wollen. Das ist nur ein Symptom, an dem wir erkennen, wo wir in der antichristlichen Gesellschaft heute leben. Aber wir wollen den Namen von Jesus bewahren. Und wo du eine Andacht hältst, wo du ein Zeugnis gibst für anderen, sag das doch ganz schlicht. Aber ich weiß doch, dass Jesus lebt. Ich habe es doch entdeckt, was er in meinem Leben getan hat. Du brauchst doch gar nicht viel machen. Du kannst nichts anderes machen. Und Jesus hat gesagt, wer meinen Namen bekennt, den will er auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Was will ich mehr? Und sogar das Wunder, das in unseren Tagen geschieht, dort erwähnt der Herr aus der Synagoge Satans, werden Menschen überführt werden und kommen zum Glauben. Ich will sie bringen, dass sie kommen sollen und seinen Füßen niederfallen. Es war für mich immer groß in den Verfolgungsgebieten des Islam in Indonesien auf der Insel Halmahera, wie die Leute erzählt haben, dass führende Terroristen Jesus-Jünger geworden sind. Wie sie einem begegnet sind, der Kirchen niedergebrannt hat und dann plötzlich eine Himmelserscheinung hatte und seitdem durch das Land zieht und Jesus verkündet. Der Kampf um Jesus ist in Brand. Alles andere sind Nebensachen. Und da müssen wir klar stehen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Und diese Lieder, die brauchen wir vom Sieg von Jesus. Jesus ist der Siegesheld, der die ganze Welt besiegt. Auch die Macht der Finsternis. Aber wir wollen nicht schuldig werden an anderen, denen wir es nicht sagen, dass Jesus sie retten kann. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Was ist die Stunde der Versuchung, die über die ganze Welt kommt? Der Abfall von Gott. Und das hat Jesus schon so klar vorausgesagt, dass viele abfallen und auch falsche Christusse umhergehen, falsche Erlösergestalten, die sich ausgeben als Retter der Welt. Aber Jesus wird dich bewahren beim einigen Glauben, beim treuen Bekenntnis. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Das ist noch das Letzte, wenn das so schrecklich kommt, dass man gar nicht mehr entweichen kann diesen widergöttlichen Zwangsvorschriften, die dann gehalten werden. Ganz furchtbar, wie das heute schon in Teilen da war in unserer Gesellschaft. Wir wissen, dass der Herr Jesus der Einzige ist, der uns bei sich behalten kann als der gute Hirte. Und darum vertraue ich ihm, auch in dieser dunklen Stunde. Und das ist eine Zuversicht. Ja, die Offenbarung ist ein unheimliches Buch, aber ein herrliches Trostbuch. Brauchst dich nicht fürchten, der Herr Jesus. Bring dich durch zum großen Ziel. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Was ist denn deine Krone? Dass Jesus mich sündigen Menschen angenommen hat, dass er mich gerecht macht, heilig macht, dass ich sein Kind sein darf und dass ich einen Platz im Himmel habe, was denn mehr? Das ist die größte Krönung dieser Welt. Alle Ehrungen, du kannst Verdienstkreuze einstecken, so viel du willst. Jeder Ehrenprofessor, den du kriegst, ist nicht dem gleich. Der großen Ehre, dass Gott uns fehlsamen Menschen krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und wir haben eine Hoffnung. Das ist so toll, die Hoffnung. Und das ist ganz besonders groß in den schlimmen Zeiten auch der Verfolgung, auch des Elends, aber auch in der Todesnot. Das Größte, mir gefallen ja auch die großen Ewigkeitslieder, so wo Philipp Spittheit was singt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Für uns Christen hat auch der Tod seine Schrecken verloren. Das Wunderbare, wir freuen uns auf den Himmel, das Schönste kommt noch. Und das wird ganz groß sein, wenn wir Jesus sehen. Die große Sängerin Fanny Crosby, die hat ja über 9000 Lieder gemacht. Die wurde einmal gefragt, die war ja blind von Kindheit auf und wurde gesagt, willst du nicht zum Heilungsevangelisten gehen? Vielleicht kann der dir noch dein Augenlicht wiedergeben. Sagt sie, nein. Das Erste, was ich sehen will, das ist in der Herrlichkeit Jesus. Und das wissen wir, das ist das Größte, auf das ich zugehe. Und da freue ich mich drauf, die größte Stunde meiner Erhöhung. Wir sind gefallene Menschen, von Jesus errettet, aus den Banden der Sünde. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Und dann sagt Jesus noch, ich will dich zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes machen. Wenn in dem Neuen Testament immer wieder vom Tempel gesprochen wird, wird nie daran gedacht sein, an einen neuen Tempelbau. Das hätte ja der Paulus erklären müssen oder hätte auch hier der Johannes erklären müssen, warum der Tempelbau. Es geht nicht um den Tempel in Jerusalem, sondern der neue Tempel ist die Gemeinde. Das steht in Epheser 2, dass wir uns als Steine einbauen lassen in den neuen Tempel. Da geht es nicht mehr um Altäre und da geht es auch nicht mehr um Kirchensymbole und um Kirchenkunst, Sakralkunst. So, es geht darum, dass die neue Behausung Gottes ist der Tempel, die Gemeinde. Ihr seid der Tempel Gottes. Das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Kapitel 6, wo drin steht, ihr seid der Tempel Gottes, der seid ihr. Wenn der Tempel Gottes verwüstet wird, die Gemeinde, wenn die Gemeindeglieder wieder göttliche Dinge tun, wird der Tempel Gottes, also Gott wohnt in seiner Gemeinde. Das ist doch herrlich, wenn man auch die Gemeinschaft in dieser wüsten Welt schon erlebt, in der Welt des Abfalls und die Gemeinschaft, so wie jetzt in diesen Tagen mit euch hat es uns erhoben. Aber dass Gott sagt, ich will dich zum Pfeiler machen im Tempel meines Gottes, zu einer tragfesten Säule, wo das ganze Bauwerk ruht. Das ist so herrlich, dass wir in dieser Zeit auch in der Gemeinde Jesu, wo sie besteht, ob in Missionswerken, in Kreisen, in Gemeinden, wo wir sind, Pfeiler Gottes werden, weil er uns tüchtig und Brautpaar macht und er schreibt auf uns den neuen Namen, von ihm angenommen. Nimm mal den alten Namen, den wir tragen. Ich trage ja einen komischen Namen, weiß niemand, gibt es in Deutschland sonst, glaube ich, nicht mehr. Vornamen Winrich, und nicht Winfried und nicht Heinrich und Schäfbuch und nicht Schiefbauch und so. Alles, der alte Name spielt ja gar keine Rolle mehr. Dass ich ein Gotteskind habe, dass Jesus in meinem Leben wohnen will. Und dass er aus meinem Leben etwas macht zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. In der Stadt, im neuen Jerusalem, das kommt. Wir gehen auf die große neue Gemeinde zu, aus allen Nationen und Völkern und Sprachen, steht Offenbarung 7, die um den Thron Gottes stehen. Das wird das Schönste sein, wenn Gott uns heimruft, dass wir berufen sind in diese große Schar vor dem Thron Gottes. Das ist der Tempel Gottes, wo wir ihn anbeten. Und da singen wir immer das eine Lied, wie er uns errettet hat aus der Macht der Finsternis, aus der großen Trübsal, aus der wir kommen, aus den großen Schmerzen unseres Lebens und wie er uns heimgeholt hat in seinen Frieden. Ganz wunderbar, dass wir uns freuen dürfen auf diese herrliche Zusage, die Jesus an uns erfüllen will. Wir wollen noch beten. Herr, dir sei Dank, dass du Geduld hast und auch unsere Geduld warten kann, bis wir die Frucht sehen. Aber danke, dass dein Name so stark ist, dass du retten kannst. Auch in der Macht der Finsternis dieser Welt brichst du immer wieder ein. In allen Religionen, ob Hinduismus, Buddhismus, Islam, aber auch in eine tot gewordene Christenheit gibst du immer neue Erweckung und neues Leben. Herr, wenn wir von hier weggehen, wir wollen noch viele zu dir führen. Wir können es nicht, aber unser Zeugnis, das kannst du erwecken und gebrauchen, dass Menschen dich finden und ihr Lebensziel erfinden. Und wir bitten dich auch, dass du uns Mut und Kraft gibst. Wir bitten dich auch für die Missionare, die ausgesandt sind, die oft mutlos sind, weil sie keine Frucht sehen und nur Widerstand in der Feindschaft, die sie umgibt. Mach sie stark und gebrauche sie. Und wir bitten dich auch für dieses Werk des Bodenseehofs. Lass du dies bleiben, dass es in dir gegründet ist, dass dein Jesusname verkündet wird in allen Bibelstudien, in allen Andachten, in aller Freizeitfreude, die man hier hat, dass Menschen dich finden. Du hast es getan in vielen Jahrzehnten, tu es auch weiterhin, aber auch in unseren Gemeinden, aus denen wir kommen. Gib du Erweckung, neues Leben durch unser Zeugnis von dir. Amen.